Wir wollen zuerst auf den Predigttext hören. Der steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 20. Lukas 20, Vers 9 bis 19. Das ist das Gleichnis von den Weingärtnern. Lukas 20, 9 bis 19. Er fing aber an, dem Volk dieses Gleichnis zu sagen. Ein gewisser Mensch pflanzte einen Weinberg und verpachtete ihn an Weingärtner und hielt sich längere Zeit außer Landes auf. Und als es Zeit war, sandte er einen Knecht zu den Weingärtnern, damit sie ihm seinen Anteil von der Frucht des Weinbergs gäben. Die Weingärtner aber schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Und er fuhr fort und sandte einen anderen Knecht. Sie aber schlugen auch diesen und beschimpften ihn und jagten ihn mit leeren Händen davon. Und er fuhr fort und sandte einen dritten Knecht. Aber auch diesen verwundeten sie und warfen ihn hinaus. Da sprach der Herr des Weinbergs: Was soll ich tun? Ich will meinen Sohn senden, den Geliebten. Wenn sie den sehen, werden sie sich vielleicht scheuen. Als aber die Weingärtner diesen sahen, sprachen sie untereinander: Das ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten, damit das Erbgut uns gehört. Und sie stießen ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn. Was wird nun der Herr des Weinbergs mit ihnen tun? Er wird kommen und diese Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Als sie das hörten, sprachen sie: Das sei fern. Er aber blickte sie an und sprach: Was bedeutet denn das, was geschrieben steht? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Jeder, der auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert werden. Auf wen er aber fällt, den wird er zermalmen. Da suchten die obersten Priester und die Schriftgelehrten, Hand an ihn zu legen, zu derselben Stunde. Aber sie fürchteten das Volk, denn sie erkannten, dass er dieses Gleichnis im Blick auf sie gesagt hatte. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wenn Jesus uns heute hier in Deutschland so ein Gleichnis erzählen würde, würde er vielleicht von einer Autofabrik reden, irgendeinem Betrieb, dass wir das gut verstehen. Aber Jesus redete vom Weinberg und das hatte natürlich seinen guten Grund. Der Weinberg ist so etwas wie das Nationalwappen von Israel. Ja, wir haben es heute in Jesaja gehört. Das Volk selbst wird als der Weinberg bezeichnet. Also wenn es um den Weinberg geht, dann geht es irgendwie um das Volk Israel, um das Volk Gottes. Aber wer und was im Gleichnis steht für wen oder was in der wirklichen Welt? Die Zuordnung ist teilweise leicht, aber teilweise auch schwierig, denn wir können nicht die Deutung aus Jesaja 1:1 übernehmen. Wir haben hier einen anderen Kontext, wir haben hier andere Figuren im Gleichnis. Und wir wollen es jetzt Stück für Stück ansehen, die einzelnen Elemente und dann schauen, was sie bedeuten. Aber ich denke, das, was beim ersten Durchlesen für alle deutlich wird, das ist die Langmut, die Geduld des Weinbergbesitzers. Das ist unser erster Punkt heute Morgen. Unvorstellbare Langmut. Der Weinbergbesitzer, das wird auch gesagt, er ist nicht nur der Besitzer, sondern er ist der, der den Weinberg anlegt, bepflanzt und verpachtet. Der Weinbergbesitzer ist Gott. der Schöpfer, der Geber aller Gaben und der Erhalter allen Lebens. Aber wofür steht jetzt genau der Weinberg? Bei Jesaja ist er das Volk Gottes. In der Parallelstelle bei Matthäus, wo auch dieses Gleichnis berichtet wird, da ist die Rede davon, dass es das Gleichnis vom Weinberg, dass es dieser Weinberg das Reich Gottes ist. Und hier bei Lukas, da kann man es so verstehen, dass der Weinberg all das ist, was Gott seinem Volk anvertraut hat. Also es geht in dieselbe Richtung wie bei Matthäus, ja, es ist das Reich Gottes. Man könnte sagen, es ist die Mitgliedschaft im Reich Gottes und alles, was dazugehört. Die Verheißungen, der Segen, die Gaben Gottes, die Privilegien, alles, was Gott seinem Volk anvertraut hat. Und da wird deutlich, dass dieses Gleichnis nicht nur ein Gleichnis für die geistlichen Führer, für das Volk von damals war, sondern dass es ein Gleichnis ist, welches zu jeder Zeit für das Volk Gottes, für die Kirche Jesu Christi von großer Bedeutung ist. Darum steht das Gleichnis hier in der Bibel. Es ist auch für uns wichtig. Nun, die Weingärtner, die Pächter, die stehen natürlich zuerst für die geistlichen Führer von damals, für die Gegner von Jesus. Mal kurz zum Kontext. Jesus hat eine ganz lange Wanderung hinter sich mit seinen Jüngern. Es waren mehr als seine 12, eine große Gruppe. Sie kamen vom Norden, von der Galiläa, runter nach Jerusalem. Jesus hat von Anfang an gesagt und gewusst, ich gehe nach Jerusalem und ich werde dort gefangen genommen und getötet werden. Übrigens, das war die letzte Predigt, die ich hier gehalten habe, wo Jesus sein Angesicht nach Jerusalem wendete. Und jetzt ist er da. Und in dieser letzten Woche vor seiner Gefangennahme, da liefert er sich jeden Tag, könnte man fast denken, wahrscheinlich ist es so gewesen, Gefechte mit den Pharisäern und den Schriftgelehrten im Tempel vor dem ganzen Volk. Es ging um allerlei Fragen. Das kann man da im Kontext gut lesen. Und das Volk, das hat Jesus zugehört, die haben gestaunt. Wow, der stopft den Pharisäern das Maul. Die versuchen ihn irgendwie zu greifen, zu fangen, bloßzustellen vor dem Volk, aber Jesus ganz locker stellt sie bloß vor dem Volk. Und die Situation, die Lage, die wird immer zugespitzt, das wird immer brisanter. Und wir lesen hier dann tatsächlich in Vers 19, sie, also die Pharisäer und Schriftgelehrten, erkannten, dass er dieses Gleichnis auf sie hin sagte. Vor dem ganzen Volk. Aber auch wenn hier in erster Linie die Pharisäer und Schriftgelehrten gemeint sind, so stehen die Weinbergspächter darüber hinaus für alle, die Rechenschaft vor Gott ablehnen und keine Frucht bringen. Damals wie heute. Es sind die, die rein äußerlich zum Volk Gottes dazugehören, aber nicht Gott, sondern ihren eigenen Reichtum suchen. Und wer gehört denn nun wirklich zum Volk Gottes? Die Antwort lautet, die Frucht bringen. Und jetzt kommt die entscheidende Frage, was ist denn dann die Frucht? Was ist die Frucht, die die Mitglieder des Reiches Gottes bringen sollen? Sind es die Opfer von der Ernte, die für Gott geopfert werden sollten? Allgemeiner könnten wir sagen, ist es, dass das Volk das Gesetz einhält? Ja, dass die Weinbergspächter eben ihren abgemachten, ihren geforderten Tribut geben, das, was sie abgeben müssen? Ist es dieser äußerliche Gehorsam und dann ist alles gut? Nun, dieser äußere Gehorsam, dass man das Gesetz versucht, genau einzuhalten, das war ja gerade die Spezialität der Pharisäer und Schriftgelehrten. Ja, sie haben natürlich den Sabbat eingehalten. Sie haben den Zehnten gegeben, sie haben ihre Abgaben Gott gegeben, pedantisch, vom kleinsten Gewürz in ihren Garten. Müsst ihr euch mal vorstellen, hat jemand einen Garten zu Hause, baut ihr Sachen an, man hat da ein bisschen Schnittlauch, hier ein bisschen Petersilie, von jedem ganz akkurat den Zehnten, die Kartoffeln werden abgezählt und so weiter. Also das waren wirklich fromme Leute. Also das kann ja nicht gemeint sein, diese Frucht, dass das die Frucht ist. Aber irgendwas hat die Frucht doch mit dem Gesetz zu tun. Das Gesetz und alles, was Gott Israel gegeben hat, auch der Tempel, die Opfer, das Land, die Wunder, die ganze Geschichte Israels, alles, was Gott dem Volk Israel gegeben hat, sind Verheißungen, sind Fingerzeige auf Christus, auf die Erfüllung der Verheißung. Und darum war die Frucht, die Gott zuerst suchte, der Glauben an die Verheißung und damit der Glaube an Christus. Damals wie heute. Die Knechte im Gleichnis sind offensichtlich die Propheten. Menschen von Gott gesandt, die dem Volk predigten, dass sie Gott Rechenschaft schuldig waren, die das Volk zur Umkehr aufriefen und damit zum Glauben, zu dieser Frucht. Und mit jedem Knecht zeigt der Besitzer nun größere Geduld, größeres Nachsehen. Aber genauso wie die Geduld immer größer wird, wird die Aggression der Weinbergspächter immer größer. Mit jedem Knecht behandeln die Gärtner feindlicher. Und wir können das in der Geschichte vom Volk Israel sehen, wenn wir die Knechte Gottes uns ansehen, zum Beispiel Elia, der verfolgt wurde, der sich verstecken musste, der aber die große Wunder tat. Und dann regnete es 3 Jahre nicht. Und dann kam dieses Gottesurteil am Karmel, wo Elia die Götzenpriester da schlachtete, steht in der Bibel. Sie tötete und das Volk hätte aufwachen müssen, hätte erkennen müssen, ja, nach diesem Urteil hier, du bist ein Knecht des wahren Gottes, du bist ein wahrer Prophet, wir müssen dir folgen. Aber was passierte? Er musste sich wieder verstecken, er musste wieder flüchten, er wurde verfolgt, hatte Angst um sein Leben. Oder Jeremia. Jeremia wurde von allen Seiten bedrängt. Vom Volk sowieso, sie wollten seine Botschaft nicht hören, von den Führern, aber sogar von seiner eigenen Familie. Im Buch Jeremia, da berichtet er uns darüber, wie seine eigene Familie ihm angedroht hat, wir bringen dich um, wir werden dich ruhig stellen, wenn du nicht endlich ruhig bist, wenn du nicht endlich aufhörst, deine Botschaft zu verkünden. Das waren nur 2 Beispiele. Aber wenn man die Bibel liest, dann sieht man, das ging Hunderte, das ging Tausende von Jahren so. Immer wieder wurden die Propheten abgelehnt, verhöhnt, umgebracht. Männer, wo die Bibel uns sagt, im Hebräerbrief lesen wir, die Welt war ihrer nicht wert. Und was hat Gott gemacht? Er hat neue Propheten gesandt. Und genauso ist es heute. Verkündiger des Wortes Gottes, Pastoren, Evangelisten, Missionare werden verfolgt, werden abgelehnt, werden verlacht. Was macht Gott? Er schickt immer wieder neue in die Welt. Er beruft immer wieder neue Menschen, die sein Wort verkünden, die Zeugnisse für ihn sind. Was für eine Langmut, was für eine Geduld. Stellt euch mal vor, da gibt es jemanden in eurem Leben, irgendeine Person, die hat ein Problem und er muss geholfen werden. Und ihr merkt, oh ja, ich muss dieser Person helfen, ich bin der Richtige. Ich würde sonst im Chaos versinken. Und ihr geht hin und ihr wollt helfen und was macht die Person? Die lehnt euch ab, die lacht über euch. Okay, es geht weiter, ihr drängt euch richtig auf, ihr versucht zu helfen und es ist sogar so, dass es der Person hilft. Was ist aber ihre Reaktion? Sie lehnt euch wieder ab. Nun, ihr bleibt noch ein bisschen dran und versucht immer noch mal Zugang zu bekommen. Nein, Ablehnung. Was sagt man dann? Was macht man dann? Also eigentlich haben wir doch die Regel nach dem 3. Mal... Gut, ich habe es probiert, aber er will ja nicht. Und bei der Reaktion, also wenn er jetzt noch meine Hilfe will, dann muss er wirklich, da muss er ankommen. Aber in der richtigen Haltung. Nun, was hat Gott gemacht? Und da ging das aber mehr als 3 Mal. Ging es Hunderte, Tausende von Jahren so. Was hat Gott gemacht? Gott schickte seinen Sohn. Und wir haben es hier gesehen, seinen einzigen, seinen geliebten Sohn. Gott gab sein Allerbestes, sein Liebstes. Das war seine Reaktion. Und was passierte? Sie brachten ihn um. Dass Gott überhaupt so weit gegangen ist, das ist unvorstellbar. Solche Liebe, solche Gnade, solche Langmut. Aber dann schickte er seinen Sohn, hier im Gleichnis steht, vielleicht werden sie ihn hören, aber wir wissen, Gott hat ihn geschickt mit dem Wissen, sie würden ihn umbringen. Was für eine Langmut, aber was für eine Gnade. Und wir werden noch im dritten Punkt sehen, diese unvorstellbare Gnade, was das bedeutet. Aber davor wollen wir uns im zweiten Punkt die Reaktion des Volkes genauer anschauen. Unvorstellbare Hartnäckigkeit. Ja, auf der einen Seite diese unvorstellbare Langmut und auf der anderen Seite diese unvorstellbare Hartnäckigkeit des Volkes. Das Volk, was ja hier auch dieses Gleichnis hört, im Vers 16, das antwortet, die Reaktion kommt auf dieses Gleichnis, ja, das sei ferne. Also, irgendwas haben sie verstanden. Ja, das ist ja diese Situation, sie hören Jesus gern, sie sind begeistert von ihm, jetzt kommt dieses Gleichnis über den Weinberg und das geht nicht gut aus. Der soll anderen gegeben werden. Das klingt nicht gut für uns, das sei ferne. Also sie haben irgendwas verstanden, aber die Schriftgelehrten und die Hohepriester, die verstanden das Gleichnis. Und sie erkannten, dass Jesus sie damit meinte. Und dennoch, was ist ihre Reaktion? Sie wollen nichts lieber als Jesus umbringen. Sie wollen unbedingt genauso verkehrt handeln wie die Weingärtner. Warum? Nachdem Jesus ihnen ihren Plan offenlegte. Sie hatten ja schon den Plan gefasst, Jesus umzubringen. Jetzt hat Jesus diesen Plan offengelegt. Sie haben es verstanden. Hätten sie jetzt nicht viel klüger gehandelt, wenn sie sich was Neues ausgedacht hätten? Etwas Unvorhergesehenes? Oder noch besser, hätten sie nicht erkennen müssen, dass hier nicht irgendein gefährlicher Spinner, sondern ein Mann Gottes, vielleicht sogar der Sohn Gottes, vor ihnen steht, der ihre geheimen Gedanken und Pläne offenlegt? Warum ist das so? Die Antwort, die hat Jesus seinen Jüngern gegeben, schon ganz am Anfang, als er das erste Gleichnis der vielen, vielen Gleichnisse, die Jesus erzählte, den Jüngern erzählt hat. Das erste Gleichnis, das war das Gleichnis vom Sämann. In diesem Gleichnis geht es darum, dass man das Wort Gottes verstehen kann oder eben nicht. Dass das Wort Frucht bringt oder eben nicht. Und dann fragen die Jünger ihn, ja, warum fängst du jetzt auf einmal an, in Gleichnissen zu reden? Was ist der Grund? Und Jesus gibt die Antwort, euch ist gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu verstehen, den anderen aber in Gleichnissen, damit sie es nicht sehen, auch wenn sie es sehen, und nicht verstehen, auch wenn sie es hören. Also diese Pharisäer und Schriftgelehrten, diese Elite des Volkes, die theologischen Führer, das waren Doktoren, das waren Profis. Das waren alles Theologen. Sie verstanden das Gleichnis. Und sie verstanden es eben auch nicht. Sie verstanden, dass es Jesus auf sie hin sagte. Aber für sie war es ein weiterer schwerer Angriff gegen ihre Autorität. Jesus setzt sie hier immerhin mit ihren Vorfahren gleich, die Propheten Gottes umgebracht haben. Und er wirft ihnen vor, dass sie Gott keine Rechenschaft geben wollen, sondern dass sie sich mit Gottes Besitz von Gott lossagen wollen. Sie haben das alles verstanden. Aber sie haben nicht erkannt, dass es die bittere Wahrheit über ihren Leben ist. Sie haben nicht erkannt, dass Jesus tatsächlich der geliebte Sohn Gottes ist. Warum? Warum konnten sie es nicht verstehen? Nun, das war der Beginn des Gerichtes über sie. Das war schon der Beginn des Gerichtes Gottes über sie. Das jüdische Volk als Ganzes und ihre Führer im Besonderen haben immer wieder die Boten Gottes abgelehnt. Bis zu Johannes dem Täufer. Und die Boten standen eben nicht für sich selbst, sondern für Gott. Und wenn sie den Boten abgelehnt haben, haben sie Gott selbst abgelehnt. Und dass sie den Sohn Gottes nicht erkannten, war nun das Gericht dafür. Und an dieser Stelle bringt Jesus noch ein weiteres Bild hier hinein, nämlich er spricht von dem Stein, den sie verwarfen und der dann zum Eckstein geworden ist. Wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschellen, auf wen er aber fällt, den wird er zermalen. Und was ist das für ein Bild? Also wenn man heutzutage ein großes Haus bauen möchte oder auch ein kleines, ist egal was, dann gräbt man ein Loch, gießt Beton rein, wartet bis er fest ist und fängt an mit Bauen und meistens auch weiter mit Beton. Also es gibt hier einen jungen Mann, der macht gerade Praktikum, ich glaube, ist er hier? Läuft so, oder? Schön Beton rein, fertig. Ja. Damals hatte man noch nicht Beton und man musste aber trotzdem ein gutes Fundament legen, damit das Haus hält. Da brauchte man richtig gute, große, sauber geschnittene Steine. Und je größer das Haus war, desto größer mussten diese Grundsteine des Hauses sein. Und die Bauleute, die hatten nun eben diese Steine vor sich, die Steinbrecher da aus dem Bergbau geholt haben, aus dem Steinbruch. Und nun haben sie ausgewählt, welchen Stein können wir für was nehmen. Ah, dieser Stein würde passen als ein Grundstein, dieser würde passen, oh der ist einfach zu groß, der ist zu ungelenkt, der passt hier nicht richtig rein. Den haben sie aussortiert. Das ist das Bild. Aber später hat man dann festgestellt, Moment mal, dieser Stein, den wir ja erst noch aussortiert haben, der würde ja perfekt hier an diese Ecksteinstelle passen. Der passt nicht in die normale Bahn rein, sondern der passt hier an die Ecke wunderbar rein. Und so wurde dann dieser Stein, der eigentlich aussortiert war, zu einem Stein, der wichtigste im ganzen Haus wurde, der dem ganzen Haus Halt gab und Ausrichtung gab. Und so ist Jesus. Er passt nirgendwo rein. In keine Philosophie, in keine Weltanschauung, in keine Religion dieser Welt. Und darum wird er verworfen. Oder passend gemacht. Ist auch ein guter Weg. Aber wenn man versucht, Jesus passend zu machen, dann ist es das Gleiche, wie wenn man ihn verwirft. Etwas zu Jesus dazunehmen oder etwas von Jesus wegnehmen, bedeutet, man hat nicht mehr Jesus, man verwirft Jesus. Jesus passt nirgendwo rein. Er ist der Eckstein. Er muss die Grundlage bilden. Und alles andere muss auf ihn aufbauen. Der Glaube, die Gemeinde sowieso, aber auch alles andere in deinem Leben. Sei es deine Ehe, sei es eine Arbeit, die du suchst, eine Unternehmung, die du vorhast, dein tägliches Leben mit deinen täglichen Arbeiten, deine Finanzplanung, deine Terminplanung, die Beziehung, die du hast, die Freundschaft, die du eingehen willst. Ganz zu schweigen natürlich davon, dass man sich verlobt oder heiratet. Ja, man soll nicht irgendwann mal schauen, gut, wie stimmt jetzt Jesus überein mit den Plänen, die ich habe, mit dem, was ich jetzt in meinem Leben schon so gemacht habe? Wie kann er jetzt hier noch eingepasst werden? Wie kann ich das jetzt noch mit Jesus und seiner Botschaft harmonisieren? Sondern Jesus muss der Startpunkt sein. Er muss die Basis sein. Wie kann ich Jesus besser kennenlernen? Wie kann ich ihm besser dienen? Wie kann ich ihn mehr lieben? Was wäre, wenn diese Fragen nicht irgendwann eine Rolle spielen, sondern am Anfang stehen? Am Anfang von deinem Budgetplan, am Anfang von deiner Familienplanung, am Anfang von deiner Arbeits- und Wohnortsuche, am Anfang von deiner Urlaubsplanung, was es auch ist. Was wäre, wenn die Fragen tatsächlich am Anfang stehen würden? und dann alles andere darauf aufbaut. Nun, wie oft ist es so, dass es eben genau andersrum ist? Dass wir losstürzen, in die Woche hineinstolpern, in den Tag hineinstolpern, uns irgendwo eine Arbeit suchen, einen Wohnplatz suchen, ein Studium suchen, einen Freund suchen. Und irgendwann fragt man nochmal, ja gut, passt das jetzt eigentlich überein mit dem, was ich in der Bibel gelesen habe, mit Jesus? Wenn Jesus der Eckstein ist, dann wird dein Leben Bestand haben und es wird die richtige Ausrichtung haben. Auch wenn du wie Jesus von der Welt verworfen wirst, wenn du Leid erfahren wirst. Wenn du auf Jesus baust, wird alles, was du darauf baust, Bestand haben. Wird wirklich Sinn ergeben, wird dich erfüllen. Und das Schönste ist, es wird Gott verherrlichen. Und hierin wird Gottes unvorstellbare Gnade deutlich. Und das ist unser dritter Punkt. Unvorstellbare Gnade. Das Bild des Ecksteins, das ist eine Prophetie aus dem Alten Testament. Psalm 118 lesen wir davon. Und Jesus zeigt damit den Pharisäern und Schriftgelehrten, dass das, was er sie durch das Gleichnis gerade gelehrt hatte, dass das die Erfüllung alttestamentlicher Prophetien ist. Jesus hat nicht irgendeine Geschichte erzählt, sondern das ist eine Geschichte, die, in der es eigentlich um dieselbe Thematik geht wie bei diesem Eckstein. Es ist die Erfüllung dieses Wortes. Und das Schwierige, das Harte, das Problem hierbei war, die Pharisäer und Schriftgelehrten gaben ja vor, das Alte Testament zu kennen. Sie gaben vor, es zu glauben. Und sie wollten Gottes Diener sein. Sie wollten sein Haus bauen. Aber den wichtigsten Stein, die Grundlage des ganzen Baus, den haben sie verworfen. Und die Kreuzigung Jesu, das war dann die Erfüllung des Wortes über den Eckstein und des Gleichnisses über die untreuen Weingärtner. Sie verwarfen Jesus und töteten ihn. Aber sie konnten nichts gegen ihn ausrichten. Denn gerade indem sie ihn töteten, gerade indem sie ihn verwarfen, wurde er zum Eckstein. Gerade am Kreuz errang Jesus den Sieg. Durch sein Blut erlöste er uns von den Sünden. Und das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Die Kirche, die Gemeinde ist auf Christus und sein Blut erbaut. Sie ist nicht auf seinem Vorbild oder auf den tollen Geschichten über irgendwelche Wunder, auf irgendeiner christlichen Philosophie erbaut, sondern indem Jesus verworfen wurde, indem er zum Eckstein wurde, indem er am Kreuz starb, wurde er zu diesem Eckstein, auf dem wir erbaut sind. Und darum kann keiner Gott dienen, ihm folgen, an ihn glauben, ohne Jesus, ohne den Gekreuzigten und Auferstandenen. An Jesus kommt man nicht vorbei. Er ist der Kanal, durch den uns Gott alles Gute gibt. Und nur im Glauben an ihm können wir Frucht bringen. Petrus schreibt dazu in seinem ersten Brief, Kapitel 2, Vers 5, lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Und hier kommt der Eckstein und der Weinberg und die Frucht zusammen. Wir können nur Frucht bringen durch Jesus. Nur wenn unsere Gemeinde, unser Glauben, unser ganzes Leben auf ihn aufgebaut ist. Und wenn es nicht so ist, dann wird dir dieser Eckstein zu einem Stein, an dem du zerbrechen wirst und der dich zermalmen wird. Er wird dich richten. Entweder glaubst du an ihn, gründest dich auf ihn, oder du wirst eines Tages von ihm gerichtet werden. Und wir fragen uns vielleicht, ja, ist das fair? Ist das gerecht? Ist das fair, dass alles von diesem Jesus abhängt? Dass er der Kanal ist, durch den wir alles bekommen, dass an ihm unser ganzes Leben sich festmacht oder eben durch ihn gerichtet wird? Gott hat die Welt geschaffen. Er hat den Menschen geschaffen. Er hat ihm das Leben eingehaucht. Er hat ihn dazu bestimmt, Gott zu verherrlichen und dadurch glücklich und erfüllt zu werden. Aber die Menschen haben Gott abgelehnt, haben gegen ihn rebelliert. Sie wollten ihre eigenen Wege gehen, ihr eigenes Glück suchen und sie sind dabei in Sünden untergegangen. Aber Gott hat sie nicht aufgegeben. Er hat sie nicht sofort gerichtet und vernichtet, sondern er hat seine Knechte gesandt, seine Boten, immer und immer und immer und immer wieder. Und immer wieder, wenn Gott helfen wollte, wenn Gott sein Volk wieder auf den rechten Weg geführt hat, früher oder später haben sie ihn wieder abgelehnt, haben wieder die Boten abgelehnt, haben sie verspottet, geschlagen und getötet. Ja, wir sehen das im Alten Testament. Gott beruft Abraham und ein paar Kapitel später, wo landet die Geschichte seiner Familie im Chaos? Gott befreit das Volk aus Ägypten, ein paar Seiten später das goldene Kalb. Gott führt sein Volk dennoch in das Land und was passiert? Das Land, ganze Land dient Götzen an, betet Götzen an. Und doch, Gott hatte Geduld. Ein paar tausend Jahre Geduld, hat sich immer wieder um sie bemüht und hat dann am Ende sogar seinen einzigen geliebten Sohn gesandt. Und den haben sie getötet. Den haben sie ans Kreuz geschlagen. Und nochmal, ist das gerechtfertigt, dass es alles an ihm hängt? Ja, natürlich. Das Gericht ist gerechtfertigt für die, die die Boten abgelehnt haben. Für die, die Christus ans Kreuz geschlagen haben. Wer hat denn Christus ans Kreuz geschlagen? Das waren nicht nur die bösen Pharisäer und Schriftgelehrten. Das waren wir alle. Das warst du, das war ich. Sein Blut klebt an deinen Händen, sein Blut klebt an meinen Händen. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollen. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen, gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Haben wir das ewige Gericht verdient, ewige Qual, ewige Hölle? Ja. Aber Jesus sagt uns nun, dass er dieses Gericht getragen hat. Dass er es auf sich genommen hat. Jesus sagt dir, ich will nicht der Stein sein, der dich zerschmettert, der dich zertrümmert, sondern ich will der Eckstein sein, auf den dein ganzes Leben aufbaut. Auf dem du zur Ehre Gottes leben kannst, auf dem du Gemeinschaft mit Gott haben kannst, auf dem du ewiges Leben haben kannst. Jesus sagt uns, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Kommt her zu mir, ich will euch frei machen. Kommt her zu mir, ich will eure Schuld vergeben. Und Gott, der Vater, der sagt dir, ich mache dich in Christus, ich mache dich in meinem geliebten Sohn, auch zu meinem geliebten Sohn, zu meiner geliebten Tochter. Wir fragen uns ja, wir sind doch die, die deinen Sohn ans Kreuz gebracht haben. Wie kannst du das tun? Gott sagt uns in seinem Wort, ja, ich habe den Tod meines Sohnes bestimmt, ein Opfer für deine Schuld zu sein. Das ist mein Plan gewesen. Im Psalm 118, da wo es von diesem Eckstein die Rede ist, da lesen wir, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Und dann im nächsten Vers, vom Herrn ist das geschehen. Es ist wunderbar in unseren Augen. Gott ist unvorstellbar langmütig, unvorstellbar gnädig. Aber wie oft hast du, obwohl du das weißt, wieder gesündigt? Obwohl Jesus für dich gestorben ist, obwohl du ihn kennst, doch die Sünde mehr geliebt als ihn. Wie oft hast du diese Welt mehr geliebt als ihn? Und doch vergibt er dir und erhält dich im Glauben. Und führt dich auf rechter Bahn und segnet dich und bewahrt dich und liebt dich. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, lautet, ist Christus der Eckstein unseres Lebens? Ist er der Eckstein von jedem Bereich unseres Lebens? Oder teilen wir unser Leben ein, dass wir sagen, ja, natürlich, ich glaube an Christus und er ist wichtig für mich und ich habe auch das Geld und diese Zeit und diese Kraft für ihn reserviert, aber diese Zeit und dieses Geld und das ist aber dann auch das, was ich für mich in Anspruch nehmen möchte. Das ist mein Leben. Nun, alles, was wir haben, gehört Gott. Und für alles müssen wir ihm Rechenschaft ablegen. Aber er will uns unsere Schuld in Christus vergeben. Und er will unser Leben segnen und er will es fruchtbar machen durch Christus. Und deshalb macht Christus zum Eckstein eures Lebens, nicht nur so im Allgemeinen, sondern ganz konkret in jedem Bereich. Seht, welche Langmut er hat, welche Gnade er hat. Und dann fangt an, euch diese Fragen tatsächlich am Anfang der nächsten Schritte zu stellen, die ihr geht. Wie kann ich Christus mehr lieben? Wie kann ich ihn mehr dienen? Wie kann ich ihn besser kennenlernen? Wie kann ich ihm meine Dankbarkeit zeigen? Was bedeutet es, dass Christus wirklich der Eckstein meines Lebens ist? Amen. Und der Friede Gottes, der alle Vernunft übersteigt, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.